Ja, als ich in die Grundschule kam, war ich der Jüngste der Klasse, aber ich hatte meinen Freund Waldemar aus Kasachstan. Der war größer als alle anderen und er sorgte immer dafür, dass ich nicht geärgert wurde. Aber leider nach der Grundschule trennten sich unsere Wege und dann wurde ich sehr häufig gemobbt. Aber ich wollte mich nicht so einfach demütigen lassen, also habe ich mich auf jeden Fall auf jede Schlägerei eingelassen. Und auch wenn es nichts gebracht hat, weil ich natürlich viel kleiner war und viel schwächer, wollte ich mich einfach nicht so dahin geben und mich einfach so demütigen lassen. Und ich werde eine Situation nie vergessen, wo ein Mitschüler mal wieder meine Federmappe stehlen wollte. Und ich stand gerade in der hintersten Ecke des Raumes, habe gesehen, wie er an meinen Platz ging und da in meinen Sachen gekramt hat. Und ich habe mir gedacht, nicht schon wieder meine Federmappe. Und ich hatte einen Apfel in der Hand. Und auch wenn ich eine totale Niete im Werfen war und das so 15, 20 Meter entfernt war, habe ich mir gedacht, nee, ich kann das nicht zulassen. Und ich setzte an, mit diesem Apfel zu werfen. Und der Apfel flog über die Köpfe meiner Mitschüler hinweg. Und genau in diesem Moment drehte sich mein Peiniger um und schaute zu mir. Und der Apfel traf ihn genau mitten ins Auge. Ich war so schockiert. Ich habe ja nicht mal damit gerechnet, ihn überhaupt zu treffen. Ich habe gedacht, wenn überhaupt, streife ich ihn vielleicht irgendwo am Kopf. Aber nun hatte mein Mitschüler ein blaues Auge. Ja, ich hatte dann Ruhe. Der hat mich nicht geärgert, zumindest für ein paar Tage. Wie soll ich mich als Christ verhalten, wenn ich gedemütigt werde, wenn mir jemand Böses antut? Was soll ich da tun und was sagt Jesus eigentlich dazu? Wir wollen uns heute einen ganz bekannten Bibeltext angucken, der uns einen Weg zeigt, den Jesus nicht nur gelehrt hat, sondern den er auch selbst gelebt hat. Und wir schauen uns an Matthäus 5, Vers 38 bis 41. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber ich sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte auch die linke hin. Wenn jemand mit dir um dein Hemd prozessieren will, dann gib ihm den Mantel dazu. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Ganz bekannter Bibeltext. Aber ich habe ja ein bisschen anderen Blick darauf gewonnen in den letzten Wochen. Um diese Worte von Jesus richtig einzuordnen, müssen wir uns erstmal klar machen, um was es hier nicht geht. Es geht hier nicht über Krieg oder Konflikte zwischen Staaten. Dazu hat Jesus an anderer Stelle Stellung bezogen. Es geht hier auch nicht darum, dass ein Ordnungshüter oder eine Sicherheitskraft legitime Gewalt ausübt, zum Beispiel, wenn die Polizei jemanden festnimmt oder sowas in der Richtung, sondern Jesus spricht hier zur normalen Bevölkerung. Und diese Bevölkerung war gefangen in ein System aus Unterdrückung und Ausbeutung. Einmal durch die römische Besatzungsmacht, aber auch durch die eigene Obrigkeit, also durch die jüdische Oberschicht. Es geht hier also um die Frage, wie wir auf Demütigungen und Unrecht durch Menschen reagieren können, denen wir schutzlos ausgeliefert sind. Ja, wir gehen jetzt mal so ein bisschen die Verse durch. Also das Erste, wo Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn jemand euch Böses antut. Das klingt erstmal so, als sollten wir Unrecht und Gewalt einfach so mit einem Achselzucken hinnehmen. Wenn wir uns dem Bösen gegenüber nicht zur Wehr setzen, sondern heißt es also, wir sollen uns dem Bösen unterwerfen. Keinerlei Widerstand leisten gegen Unrecht und Gewalt. Das Seltsame ist, was mich so ein bisschen auch stutzig gemacht hat, Jesus hat sich selber eigentlich nie so verhalten. Wenn ihr euch an eine Situation kurz bevor Jesus gestorben ist erinnert, wo er vor dem Hohen Rat steht und geschlagen wird, da reckt er noch seinen Kopf hoch und sagt, warum schlägst du mich? Ja? Also Jesus hat sich eigentlich vor Unrecht nie weggeduckt. Jesus hat nie sich gescheut, sich mit den Mächtigsten des Landes Ärger einzuhandeln, indem er konsequent sich auf die Seite der Schwachen und Unterdrückten gestellt hat und Unrecht ganz klar benannt hat und angesprochen hat. Und er hat sich dagegen gegen das politische und religiöse Establishment gewandt. Und wer auch immer jetzt hier eigentlich so auffordert, jetzt Unrecht und Erniedrigung einfach hinzunehmen, der kann sich eigentlich nicht auf Jesus sein Leben berufen. Was Jesus hier eigentlich meint, ist, dass man einerseits sich nicht widerstandslos Gewalt und Unrecht unterwerfen soll, das werden wir gleich noch sehen an den Beispielen, die Jesus nennt. Jesus meint eine aktive Gegenwehr, aber eine gewaltlose Gegenwehr. Und das ist das Entscheidende. Also man könnte ja auch übersetzen, setzt dem, der euch Böses antut, keine Gewalt entgegen. Dieses griechische Wort antiestenai setzt sich nämlich aus zwei Worten zusammen, dieses nicht zur Wehr setzen. Das eine Wort ist anti, das kennen wir alle, anti bedeutet gegen. Und das andere Wort ist histemie. Und das bedeutet ein gewaltsamer Aufstand, eine Revolte. Da kennen wir auch den Barnabas, der ja anstelle von Jesus freigelassen werden sollte. Und da heißt es auch im Zusammenhang mit diesem Wort, er hatte sich an einer gewaltsamen, an einem gewaltsamen Widerstand mit beteiligt. Was Jesus also hier meint, ist nicht, dass wir einfach passiv sein sollen. Jesus meint, zahle dem, der dir Böses antut, es nicht mit gleicher Münze heim. Vergelte Gewalt und Unrecht nicht mit Gegengewalt und noch mehr Unrecht. Jesus war diesem Widerstand gegen Unrecht eigentlich genauso verpflichtet wie die Widerstandskämpfer seiner Zeit, aber er unterschied sich ihnen gegenüber mit der Wahl der Mittel. Normalerweise, wenn wir Unrecht oder Gewalt oder Demütigung erfahren, da gibt es so zwei erste menschliche Reflexe, die bei uns so auftauchen. Wie man auf Böses reagieren kann. Das eine ist, man bleibt halt passiv, ja? Man versucht sich zu verkriechen oder das einfach zu ertragen, bis es vorübergegangen ist. Oder man antwortet mit Gegengewalt, und damit ist jetzt nicht nur physische Gewalt gemeint, das können auch Worte sein. Ja, wenn dich jemand verletzt und du weißt ganz genau, wie du den dann auch verletzen kannst. Und unsere Geschichte ist so geprägt, so sind wir, glaube ich, auch geprägt als Menschen, dass wir diese zwei Reflexe haben, ja, entweder Flucht oder Kampf. Und die meisten Menschen in der damaligen Zeit von Jesus, die kannten eigentlich auch nur diese beiden Alternativen. Ja. Entweder du schließt dich dem Widerstand gegen die Besatzungsmacht an oder du erträgst halt einfach, was dir angetan wird. Und viele haben in der Geschichte Jesus auch so missverstanden, dass er eine der beiden Variantenmöglichkeiten als Reaktion auf Unrecht nur kannte und wahrscheinlich dann so zu der Passivität dann aufruft. Doch keine der beiden Alternativen hat etwas damit zu tun, was Jesus hier eigentlich sagen möchte. Jesus hat Unrecht und Gewalt genauso abgelehnt wie auch Passivität. Und Jesus schlägt einen dritten Weg vor, und diesen Weg hat er auch vorgelebt, und den möchten wir uns auch heute anschauen. Er fordert uns nämlich auf, dass wir im Prinzip ja, die Motive unseres Peinigers offenlegen und ihn verblüffen und dass wir in dieser Form einen gewaltlosen Widerstand leisten. Und er verdeutlicht das an drei Beispielen. Das erste Beispiel ist ganz bekannt, die andere Wange hinhalten. Also wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte auch die linke hin. Jetzt müsst ihr euch mal eine Sache vorstellen. Wenn ich jetzt vor jemanden stehe und möchte ihn schlagen mit meiner rechten Faust, wo landet der Schlag, wenn ich ihn mit einer rechten Faust schlagen möchte? Nicht auf der rechten Wange. Der landet natürlich auf der linken Wange. Also was meint denn Jesus jetzt hier damit, dass jemand auf die rechte Wange schlägt? Könnte man natürlich denken, dass jemand mit der linken Faust schlägt, ja, vielleicht ein Linkshänder oder so. Oder? Also damals war es verboten, Menschen, die gleichgestellt waren, mit der linken Faust zu schlagen oder auch mit der rechten Rückhand zu schlagen, was auch noch eine Möglichkeit ist. Das war verboten, da gab es eine Strafe dafür. Woran lag das? Damals hatte man noch kein Klopapier. So, jetzt gab es natürlich die eine Möglichkeit, da gab es so flache Steine, die die Menschen mit einem Säckchen bei sich trugen. Und wenn das aber nicht der Fall war, da benutzte man die linke Hand für sozusagen unreine Verrichtungen, um sich zu säubern. Deswegen war es verboten, jemanden mit der linken Hand zu schlagen, einen Gleichgestellten. Und jetzt gab es natürlich noch eine andere Variante, dass ich einen Untergebenen vor mir habe. Ne? Einen Untergebenen durfte man mit der linken Hand schlagen. oder mit der rechten Rückhand. Und das ist im Prinzip aber nicht in dem Sinne so gemeint, dass das jetzt irgendwie ein Faustkampf ist oder sowas, sondern das Ziel war jetzt auch nicht, denjenigen irgendwie zu verprügeln, das Ziel war Demütigung. Ihn zu demütigen, ihm zu zeigen, du stehst unter mir, was fällt dir eigentlich ein? Nur ich darf dich mit der linken Hand schlagen oder mit der rechten Rückhand. Das darfst du mir gegenüber nicht, du bist unter mir. Diese Demütigung, die meint Jesus hier. Und es war zu Jesu Zeit absolut normal, dass man Untergebenen gegenüber Gewalt anwendete. Sklavenhalter schlugen mit der Rückhand ihre Sklaven, Ehemänner ihre Frauen, Eltern ihre Kinder, die römische Besatzungsmacht schlug die Zivilbevölkerung. Wenn Jesus also sagt, dass man dann auch noch die rechte Wange hinhalten soll, dann meint Jesus, lass dich nicht entwürdigen. In dem Moment, wenn du die linke Wange hinhältst, dann zeigst du dem anderen, ich bin genauso wie du, ich habe auch Würde. Wenn du mich schon schlägst, dann schlag mich richtig und schlag mich auf die linke Wange. Und das ist dieser dritte Weg, dass man sich einfach diese Gleichwertigkeit dem anderen bewusst macht. Nicht zurückschlagen, aber auch nicht die Demütigung einfach hinnehmen, sondern auf der eigenen Würde bestehen. Nicht zu den Waffen greifen und zurückschlagen, aber auch nicht passiv sein und alles erdulden. Der dritte Weg, der ist ein entschlossener Widerstand. Die andere Wange hinzuhalten bedeutet, dem Täter vor Augen zu führen, ich bin auch ein Mensch, ich habe auch Würde. Und der hat nun die Wahl, entweder er schlägt auf die linke Wange und erkennt an, dass der andere ihm eigentlich gleichgestellt ist, dann darf er ihn eigentlich gar nicht schlagen, oder er lässt es und erkennt genauso an, dass der andere gleichwertig ist. Das zweite Beispiel: Wenn jemand mit dir um ein Hemd prozessieren will, dann gib ihm den Mantel dazu. Man kennt ja diese Redewendung im Deutschen, das letzte Hemd hergeben. Und Hemd meint eigentlich Untergewand und Mantel heißt eigentlich Obergewand. Das sind so mal so Versuche, das in unseren kulturellen Kontext zu übersetzen. Also man trug ein Untergewand, darüber ein Obergewand. Und in der damaligen jüdischen Gesellschaft hatten die Ärmsten der Armen nur die Kleidung, die sie am Leib getragen haben. Das war das Einzige, was man ihnen sozusagen nicht nehmen konnte. Und diese Kleidungsstücke, die konnten aber als ein Pfand einem Prozessgegner sozusagen überlassen werden, als ein Pfand, bis man die Schulden zurückgezahlt hat. Das jüdische Gesetz verlangte allerdings, wenn jemand das Obergewand als Pfand abgab, dass man ihm das am Abend wiedergeben musste, weil dieses Obergewand wurde auch gleichzeitig als Zudecke benutzt. Und da heißt es in 2. Mose 22, Vers 26, wenn du den Mantel deines Nächsten als Pfand nimmst, sollst du ihn vor Sonnenuntergang zurückgeben, denn sein Mantel ist seine einzige Decke. Nun, deswegen natürlich verlangt der Gläubiger hier in diesem Beispiel nicht das Obergewand, was er zurückgeben muss. Er verlangt das Untergewand, was er nicht zurückgeben muss. Das ist also ein rechtlicher Winkelzug, um diese sozialen Gesetze, die es damals gab, um die Benachteiligten zu schützen, so zu umgehen, ja? um diese Gesetze zu umgehen, auszuhebeln. Und die Zuhörer von Jesus, die kamen ja vor allen Dingen aus dieser verarmten Bevölkerungsschicht und sie kannten diese Situation nur zu gut. Ja, der verarmte Schuldner, der ist so immer tiefer in die Schulden versunken und hat keine Möglichkeit, die zurückzuzahlen und nun versucht, seinen Gläubiger mit allen rechtlichen Mitteln durchzusetzen, dass er noch irgendwie was von ihm bekommt. Und in der damaligen Gesellschaft war Verschuldung wirklich ein großes Problem. Und die Leute, die kamen nicht in diese Verschuldung hinein, weil sie nicht mit Geld umgehen konnten, sondern diese Verschuldung war eine Folge der Praxis der Römer, überhöhte Steuern einzutreiben. Und die Römer brauchten diese Steuern, um ihre teuren Kriege im Nahen Osten zu finanzieren. Und so kam es natürlich dazu, dass die Armen immer ärmer wurden. Aber die Reichen, die haben sich natürlich überlegt, wie sie ihr Geld schützen können. Und deswegen war eine sehr beliebte Variante, sein Geld in Immobilien und Grundbesitz zu investieren. Denn Immobiliengrundbesitz, das war jetzt kein liquides Vermögen, das konnte man jetzt nicht so einfach wegnehmen. Jetzt war aber das Problem, dass es nicht so wie heute Immobilien auf dem Immobilienmarkt gab, sondern Immobilien, die wurden in der Regel vererbt. Die wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Das war ja auch oft die Einkommensquelle, ja, dass man da sein Land bestellte und so weiter. Und nun gab es natürlich wieder einen kleinen Ausweg, einen Winkelzug, sage ich mal, der Oberschicht. Sie haben einfach sehr hohe Zinsen verlangt und haben die Menschen, die jetzt nichts hatten, immer tiefer in die Schulden hineingetrieben, bis sie keine Chance mehr hatten und dann tatsächlich ihre Immobilien im Grundbesitz verkaufen mussten. Das war also eine Praxis der Enteignung der Bevölkerung und das war zu Jesu Zeit gang und gäbe. Wenn Jesus also seine Zuhörer hierauf anspricht, wenn jemand dich vor Gericht zieht, dann trifft er die Menschen dort auf einen ganz wunden Punkt. Denn jeder wusste genau, was Jesus damit meinte. Und jeder hatte einen Riesenhass auf ein System, was die armen Menschen demütigte, indem es ihnen ihr Zuhause wegnahm und sogar noch das Letzte, was sie auf den Leib tragen. Und wenn Jesus jetzt die Zuhörer auffordert, ihrem Gläubiger neben dem Untergewand auch noch das Obergewand mitzugeben, was meint er denn jetzt da? Das ist ja eigentlich verrückt. Jetzt stellt euch mal vor, ein Gerichtssaal, der Gläubiger steht da, verlangt das Untergewand als Pfand und jetzt beginnt der Beklagte, sich nach und nach auszuziehen, bis er splitternackt vorm Richter steht und sagt, pass auf, ich gebe dir mein Obergewand auch noch mit dazu. Wer ist da der Beschämte? Wer ist da der Gedemütigte? Nicht mehr der Angeklagte, sondern der Gläubiger. Der Angeklagte zeigt damit, du hast mir mein letztes Hemd genommen, ich gebe dir alles, was ich habe, mehr kannst du mir nicht mehr nehmen. Und stellt euch vor, wie die Nachrichten zu diesem Prozess die Runde machen. Beklagter steht splitternackt vor Gericht, musste alles hergeben, was er hatte, um seinen Gläubiger zufriedenzustellen. Das ist doch ein Skandal. Und da ist nicht nur der Kläger plötzlich der Beschämte, da ist auch der Richter der Beschämte, der so etwas zugelassen hat. Das ganze System ist doch dann beschämt, weil plötzlich offengelegt wird, was hier läuft. Und das ist, was Jesus hier vorschlägt, einen dritten Weg. Nicht zur Gewalt greifen, aber auch nicht sich wegducken. Lass nicht zu, dass man dich entwürdigt. Bestehe auf deiner Würde als Mensch und lass die Nachricht über das himmelschreiende Unrecht in aller Öffentlichkeit bekannt werden. Ein drittes Beispiel von Jesus. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Zur Zeit Jesu war ja Juda jetzt kein freies Land, sondern die relative Unabhängigkeit durch König Herodes, die war schon 30 Jahre her, also so ähnlich wie jetzt bei uns die Wende. Und seitdem war Judäa von römischen Truppen besetzt. Und ein Soldat der römischen Besatzungsmacht konnte jederzeit einen Zivilisten dazu zwingen, sein Marschgepäck für eine Meile zu tragen. Und das Marschgepäck war so 10, 20 Kilo, also so das Gewicht von einem Kleinkind. Ich erinnere mich, ich habe meiner Tochter mal auferlegt mit 6 Jahren, ich trage dich nur, bis du 7 bist. Dann haben wir das nochmal verlängert auf 8, aber dann war Schluss. Da habe ich gesagt, so, dann ist gut, dann musst du selber laufen. Also ein Zivilist konnte gezwungen werden, dieses Marschgepäck für eine Meile zu tragen. Und dem musste man Folge leisten. Wir kennen das auch von Jesu Verurteilung, wo dann Simon von Kyrene das Kreuz tragen musste. Das war also auch so ein Hand- und Spanndienst, der ihm auferlegt wurde. Da konnte er sich nicht gegen verweigern. Und auf der Straße waren in regelmäßigen Abständen durch die Römer solche Meilensteine aufgestellt, wo also jeder sehen konnte, wann die eine Meile rum war. Und eine römische Meile, es waren ungefähr 1,5 Kilometer. Wenn man jetzt sich überlegt, 10, 20 Kilo, 1,5 Kilometer bei 30, 40 Grad Hitze, das ist schon nicht so ohne, dann musst du das Ganze auch wieder zurücklaufen. Das heißt, da bist du schon eine Dreiviertelstunde locker beschäftigt. Also letztendlich, naja, war das natürlich ein Zeichen auch für die Bevölkerung, wo sie immer wieder daran erinnert wurden, wir sind nicht frei, wir sind ein besetztes Land. Das war also eine Demütigung. Ja? Wenn du zur Arbeit gehen willst und plötzlich oder was anderes Wichtiges zu tun hast und plötzlich dazu gezwungen wirst, das war eine Demütigung. Aber warum verlangt Jesus jetzt, die zweite Meile zu gehen? Also dieses Tragen des Marschgesetzes war im römischen Gesetz erlaubt. Im römischen Militärgesetz gab es aber eine Begrenzung. Diese Hand- und Spanndienste waren auf eine Meile begrenzt und es war bei hoher Strafe verboten, Leute mehr als eine Meile zu zwingen zu gehen. Wenn nun der Zivilist das Gepäck für eine Meile trägt und plötzlich an dem Meilenstein vorübergeht, da guckt natürlich der Soldat erstmal etwas skeptisch, denkt sich, ja, sonst muss ich die Leute mal zwingen, überhaupt eine Meile mit mir zu gehen, jetzt geht er einfach so weiter. So, und dann kommt aber die Angst hoch, Mensch, man könnte mich jetzt anklagen, dass ich das Militärgesetz übertreten habe. Und dann plötzlich sagt er ihm, ja, pass auf hier, kannst mir mein Gepäck zurückgeben, die Meile ist rum. Nee, ich gehe noch eine zweite Meile mit dir. Ja, da ist er plötzlich in der Zwickmühle. Ne? Was soll er denn jetzt machen? Dann muss er natürlich ihn bitten, ihn vielleicht sogar flehen, sagen, bitte gib mir mein Gepäck wieder, ich will mein Gepäck wieder weiter selber tragen. Merkt ihr, was da passiert? Die Verhältnisse kehren sich um. Wer hat jetzt die Macht? Plötzlich muss der Soldat dem Zivilisten zugestehen, dass er auch Rechte hat, dass er auch eine Würde hat, dass er auch ein Mensch ist und dass man mit ihm nicht einfach machen kann, was man will. Die Zuhörer von Jesus, das waren nicht die Leute, die über anderen standen. Die Mehrheit der Zuhörer waren nicht Menschen, die andere schlugen, vor Gericht zogen oder zur Zwangsarbeit verpflichtet haben. Im Gegenteil, die Zuhörer von Jesus waren Menschen, die solchen Demütigen Tag für Tag ausgesetzt waren, die sich nicht dagegen wehren konnten, die solche Entwürdigungen Tag für Tag wegstecken mussten. Demütigungen durch die römische Besatzungsmacht, Demütigungen durch die Richter ihrer Zeit, Demütigung durch die Menschen, die über sie gestellt waren. All das mussten sie wegstecken, Tag für Tag. Und Jesus zeigt ihnen einen dritten Weg, einen neuen Weg, mit dieser Situation fertig zu werden. Und er bekräftigt seine Meinung mit den berühmten Worten aus den Versen 43 und 44. Ihr wisst, dass es heißt, liebe deinen Mitmenschen, hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Doch was hat denn jetzt gewaltfreier Widerstand mit Liebe zu tun? Ist es denn christlich, einen Soldaten so zu brüskieren? Ist es christlich, einen Richter so ein bisschen, sage ich mal, in Verlegenheit zu bringen? Ist das christlich? Ich glaube, viele Christen verwechseln Liebe mit Nettigkeit. Ja, als Christen soll man so richtig nett sein und so richtig anständig und bloß keinen Anstoß erregen. Doch wie ist denn Jesus mit seinen Feinden umgegangen? Wer waren denn Jesus seine Feinde? Die religiösen Führer seiner Zeit, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer. War Jesus immer nett zu denen? Im Gegenteil, er hat ihre Heuchelei, ihre Unwahrheit, ihr Unrecht, was sie begangen haben, immer angeprangert. Er hat sie so sehr in Verlegenheit gebracht, dass sie ihn umbringen wollten. Er war nicht immer nett zu ihnen. Meine Schwiegereltern, die leben in Portugal und deswegen sind wir fast jedes Jahr dort. Und in Portugal gibt es den berühmten Ort, das Ende von Europa. Das ist die Südwestspitze des europäischen Festlandes. Und dort ragt eine 70 Meter hohe Steilküste aus dem Ozean heraus. Und es gab dort mal ein junges Pärchen, die wollten ein besonders spannendes Foto schießen, sind an den Abhang so nah wie möglich rangegangen, abgerutscht und vor den Augen ihrer Kinder in die Tiefe gestürzt. Furchtbares Ereignis. Hilft es dem, der dabei ist, einen großen Fehler zu machen, wenn du besonders nett zu ihm bist? Ist das Liebe? Gehen wir so mit unseren Kindern um? Wenn wir jemanden vor einen Fehler bewahren wollen, dann heißt das auch manchmal, dass wir ziemlich klar zur Sache gehen müssen, dass wir mal eine starke Ansage machen müssen. Und wenn du Unterdrückung und Demütigung erfährst, hat das nichts mit keiner Liebe zu tun, wenn du denjenigen zur Rede stellst. Sondern im Gegenteil, wenn du einfach so dich wegduckst, du musst doch mal drüber nachdenken, dass der nicht nur mit dir so umgeht, der geht doch auch mit anderen Menschen so um, wenn er mit dir so umgeht. Wenn du einfach passiv bleibst, dann nimmst du ihm die Gelegenheit, umzukehren und sein Unrecht einzusehen. Es wird sich niemand ändern, wenn er sich nicht mal so richtig unwohl gefühlt hat. Es wird sich niemand ändern, wenn er nicht mal so richtig gemerkt hat, dass er hier wirklich falsch liegt mit dem, wie er handelt. Und wenn wir diese Konfrontation ja nicht scheuen, sondern gewaltfrei natürlich denjenigen konfrontieren, kann das sowohl den Unterdrückten von seiner Unterwürfigkeit befreien, aber auch den Unterdrücker von seiner Sünde. Und deshalb lasst uns nach diesem dritten Weg suchen, den Jesus uns gelehrt hat und den er vorgelebt hat, in den Situationen, wo man uns Unrecht antut. Ja, Herr, ich danke dir für deine Worte. Ich danke dir dafür, dass du ja, uns in den Situationen triffst, in denen wir auch stehen. Ich danke dir, dass du nicht einfach ja, etwas von uns verlangst, was so schwierig ist zu erfüllen. Das ist sicherlich nicht leicht, aber es ist auch nicht schwer, denn du gehst mit uns. Du hast uns deinen Geist gegeben. So hilf uns, diesen dritten Weg zu suchen. Hilf uns, immer mehr zu Menschen zu werden, die Unrecht sich entgegenstellen, die aber auch nicht anfangen zu hassen, die nicht verletzen, sondern die mit einem klaren Kompass unterwegs sind und den Menschen, die Unrecht begehen, klare Kante zeigen. Du hast es uns selber vorgelebt in so vielen Situationen und ich bin immer wieder beeindruckt von deiner Schlagfertigkeit, die ich nicht habe. Aber du kannst uns verändern und du kannst uns Mut geben und Kraft geben, uns für die Unterdrückten einzusetzen und Unrecht beim Namen zu nennen. Danke dafür, dass du uns hilfst durch deinen Geist. Amen. Der Herr segne und behüte dich, der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig, und der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Amen.